Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über das Vermeiden bzw. darüber, wie wir vermeiden können.
Das ist auch ein schönes Wortspiel. Ja.
Und wenn wir uns mal überlegen, was heißt denn vermeiden? Das ist, wenn wir absichtlich etwas nicht tun bzw. etwas aus dem Weg gehen. Und da gehen wir ja immer davon aus, dass es ein ungutes Gefühl macht, die Situation, oder vielleicht auch Angst. Dem geht eine unangenehme Erfahrung voraus. Und deswegen haben wir das Gefühl, wir wollen die Situation lieber nicht erleben, sondern vermeiden.
Also einmal gab es ein unangenehmes Erlebnis und das will ich in Zukunft nicht nochmal haben. Und
genau. Deswegen
gehe ich ganz klar in die Vermeidung.
Und es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Beispiele für Vermeidungsverhalten. Also zum Beispiel Ängste vor einem bestimmten Reiz. Es gibt ja Flugangst und Angst vor allen möglichen Situationen. Und wenn ich Angst davor habe, dann vermeide ich das.
Oder auch, wenn ich zum Beispiel eine unangenehme Trennungserfahrung in der Beziehung gemacht habe, kann es auch sein, dass ich versuche, die nächste Beziehung zu vermeiden. Oder vielleicht vermeide ich auch Konflikte, weil ich mit den Konflikten dann eher eine Trennungsgefahr in Verbindung setze.
Oder ich kann auch Aufgaben aufschieben. Also es gibt Menschen zum Beispiel, die ihre Post nicht öffnen können, weil sie Angst haben, dass sie mit dem Inhalt nicht klarkommen. Ich meine, es ist ja auch so, dass häufig Rechnungen in der Post stecken. Und wenn man seine Finanzen vielleicht nicht ganz im Überblick hat, dann kann das Angst machen.
Und natürlich haben wir auch so pathologische Ängste, die uns zu einem Vermeidungsverhalten führen. Zum Beispiel Personen, die unter Zwangsstörungen leiden, ne? Die vermeiden vielleicht öffentliche Räume, weil sie denken, das ist für sie nicht hygienisch genug. Oder Menschen, die unter Agoraphobie leiden, die vermeiden dann öffentliche Plätze. Also das sind so pathologische Diagnosen, die dahinter stehen. Aber wir haben das auch im normalen Alltag, dass wir uns dabei ja auf die Schliche kommen können, dass wir selber auch außerhalb der Pathologie Situationen vermeiden.
Also ich habe ganz häufig Klienten, die es vermeiden, vor großen Menschenmengen zu sprechen. Also dieses Auftreten, ja, oder irgendwie was sagen müssen vor anderen. Oder ich habe auch einen Klienten, der vermeidet es, seine Doktorarbeit fertig zu schreiben. Also der hat immer Angst, dass das nicht gut genug ist, was er macht, und fängt immer wieder von vorne an, das zu überarbeiten. Und natürlich kommt man vom Hölzchen zum Stöckchen und man findet ja immer was, was man verbessern kann. Und der schafft es nicht, irgendwann so einen Punkt zu machen und zu sagen, so wie es jetzt ist, ist es gut, ja. Und dadurch schreibt er jetzt schon jahrelang immer weiter an dieser Doktorarbeit und es belastet ihn unglaublich.
Er vermeidet es abzugeben, ne? Spannend. Und gleichzeitig ist es sehr mühsam, das zieht sich so in die Länge.
Ja.
Da steckt vielleicht auch eine Versagensangst dahinter, nicht gut genug zu sein, ne?
Ja. Ja, und wenn man sich dann mal überlegt, was das emotional für Auswirkungen hat, tatsächlich wird dann diese Doktorarbeit, was ja eigentlich was Schönes ist, worauf man stolz sein kann, zu so einer zähen Masse, und es wird dann unglaublich anstrengend und es zieht einem Kraft und Kapazitäten und Energie, die man dann eben vielleicht für andere Dinge bereit hätte.
Ja. Genau, er hat die Hände nicht frei,
ja,
für neue Aufgaben,
ja,
die auch vielleicht spannend für ihn wären, ne?
Genau.
Ja, und wir können ja auch mal so schauen, also was hat es denn für Vorteile, wenn wir vermeiden? Und ganz klar hat es den Vorteil, wir wollen uns vor einer unangenehmen Situation schützen und wir wollen uns auch vor unangenehmen Gefühlen und Erfahrungen schützen. Also das sind ganz klare Vorteile, deswegen vermeiden wir ja, ne? Und wir haben aber eine Menge Nachteile und die wollen wir uns zusammen anschauen.
Einer der Nachteile hängt auch mit vermeintlich erstmal einem Vorteil zusammen, nämlich das Belohnungssystem verstärkt eigentlich das Vermeidungsverhalten, weil die Angst erstmal nachlässt. Und das ist ja wie eine Art Schutz. Ja, wenn ich vermeide, dann habe ich erstmal keine Angst mehr, dann schütze ich mich. Aber gleichzeitig kann ich auf Dauer natürlich nicht ein korrigierendes Verhalten an den Tag legen, nämlich, dass die angstauslösende Situation gar nicht so schlimm ist, dass es gar nicht braucht. Also die Angst wird aufrechterhalten oder verstärkt, weil wir dem Gehirn bestätigen, dass die Situation gefährlich war und wir erfahren nicht, dass die Bedrohung vorüber ist. Und deshalb mache ich keine korrigierende Erfahrung. Und ich finde, da ist es so ein bisschen eine Krux, weil wir tricksen uns irgendwie im Kopf selber aus, weil wir uns erstmal schützen wollen und vermeiden und dadurch erstmal den Vorteil haben, dass die Angst nachlässt. Aber auf Dauer funktioniert es leider nicht.
Ja, genau. Also es kann eben dazu führen, dass die Angst, wie du sagst, aufrechterhalten wird und auch, dass sich unser Vermeidungsverhalten auch nochmal ausweitet, sodass unser Radius immer kleiner wird. Also es kann zum Beispiel dazu führen, dass Angstpatienten irgendwann ihr Haus nicht mehr verlassen. Dann wird es immer enger und immer eingeschränkter für den Alltag.
Ja, und es ist auch öfter mal so, dass eine spezifische Angst dann sich ausweitet und auch auf verschiedene Situationen übergreift. Ja, dass wir am Anfang zum Beispiel nur Angst vorm Fliegen hatten und irgendwann können wir plötzlich auch nicht mehr Auto fahren und nicht mehr U-Bahn fahren und nicht mehr Trambahn fahren, weil wir diese Angst übertragen auf ganz viele unterschiedliche Situationen. Und so weitet sich die Angst auch aus, wenn wir uns angewöhnen, immer zu vermeiden.
Und was auch ein spürbarer Nachteil ist, es kostet unglaublich viel Energie, immer diese Situationen zu vermeiden. Und es schränkt uns ja auch in unserer Lebensqualität ein, weil ich ja nicht mehr so unbeschwert das mache, was ich eigentlich machen möchte. Und das bindet unglaublich viele Kapazitäten, weil wir dann ständig auf der Hut sind, nicht in eine für uns gefährliche Situation hineinzugeraten.
Und diese Energie, die da verbraucht wird, das kann so viel sein, dass das sogar zu Depressionen führen kann. Heutzutage ist es so, dass auch diese Diagnostik manchmal nicht so ganz trennscharf ist. Was ist eigentlich die primäre Erkrankung? Habe ich eine Angst vor etwas oder habe ich eine Depression? Und bei manchen Menschen steht dann die Depression so im Vordergrund, weil die Symptome halt vielleicht in dem Moment mehr behandlungswürdig ausschauen. Ja, wenn jemand keinen Antrieb mehr hat und es macht nichts mehr Spaß und man ist nur noch niedergeschlagen. Aber eigentlich wäre es in der Situation wichtig, auch zu gucken, steckt da vielleicht eine Angst dahinter und muss ich vielleicht diese Angst behandeln? Und die Depression ist nur entstanden, weil die Angst so viel Kraft kostet. Und ich auf Dauer wie so ein Langstreckenmarathon einfach irgendwann völlig ausgelaugt bin von diesem Händeln der Angst.
Also das heißt, bei der Depression, so wie du das beschreibst, Maja, ist es wichtig zu schauen, ob da drunter eine Angst liegt, weil auch unsere Lebensqualität wird ja durch die Angst oder durch das Vermeidungsverhalten so eingeschränkt, dass es uns auch definitiv depressiv machen kann. Ne?
Ja, ja. Ja, und es ist natürlich jetzt die Frage, was können wir denn tun gegen das Vermeiden? Es gibt ja diese Angst auf Beziehungsebene, wenn ich zum Beispiel Angst habe vor Konflikten oder vor Auseinandersetzungen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir lernen, uns zu verständigen. Also, dass wir an der Kommunikation arbeiten und dass wir schauen, was macht mir denn genau Angst? Warum habe ich so Angst vor dem Konflikt? Das hat ja häufig auch mit etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht durch, ich dringe nicht durch zum anderen oder der andere versteht mich nicht oder ich fühle mich kleiner gemacht. Das hat ja ganz viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl auch zu tun. Dazu gehört es dann eben auch ganz klar, die eigenen Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse zu benennen und dem anderen so klar wie möglich mitzuteilen, was uns beschäftigt. Man kann ja auch mal aussprechen, du, ich habe Angst vor dem Konflikt und kann auch dazu sagen, ich habe Angst vor dem Konflikt, weil ich das Gefühl habe, dass ich verbal nicht mitkomme, dass ich mich kleiner fühle oder mich nicht durchsetzen kann. Ja, und dann hat man schon wieder eine ganz andere Ebene im Gespräch.
Oder ich habe bei Konflikten immer gleich die Trennungsangst im Nacken. Ne? Ja. Also, dass der Konflikt mit Trennung so stark verknüpft ist und ich dann auch erstmal lernen muss, aha, Konflikt heißt nicht gleich Trennung.
Und ich finde, also ein Beispiel, was mir noch einfällt, ist, in beruflichen Situationen ist es ja häufig so, dass wir Angst vor Feedback haben, weil wir eben den Inhalt der Arbeit oder das, was gesagt wird, von unserer Person nicht trennen. Und da kann es total hilfreich sein, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt Feedback zu meinem Inhalt, zu meiner Arbeit bekommen, aber das heißt nicht, dass der andere mich schlecht findet oder mir nichts zutraut oder das Gefühl hat, ich bin nicht in der Lage, hier was Besseres abzuliefern. Und das ist ganz wichtig, da sich bewusst zu machen, ich bin nicht mein Inhalt. Also das ist ein Vorschlag, den ich mache und das habe ich jetzt erarbeitet und dann kann ich auch Feedback besser annehmen.
Ja, und was auch hilfreich ist, das entspringt jetzt aus der Verhaltenstherapie, das ist die gestufte Reizkonfrontation. Und das wollen wir euch mal in einzelnen Schritten vorstellen. Das kann man sehr wohl auch mit sich selber machen. Wenn man jetzt merkt, man hat sehr starke Ängste und ein sehr starkes Vermeidungsverhalten, kann man sich natürlich auch psychotherapeutische Hilfe holen. Oder man kann das auch, wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, mit einer Person des Vertrauens machen, die einen in einer schwierigen Situation zur Seite steht. Der erste Schritt wäre, dass ihr euch eine Liste erstellt von Situationen, in denen ihr Angst habt oder die ihr eben vermeidet. Und die ordnet ihr nach Schwierigkeit, also von leicht bis schwer. Der zweite Schritt ist, dass ihr euch mental auf die leichteste Situation vorbereitet. Das heißt, ihr stellt sie euch bildlich vor und sagt euch auch innerlich, wenn ihr dann merkt, in der Vorstellung kommt die Angst dazu, beruhigt ihr euch innerlich mit so kraftvollen Gedanken wie, ich bin sicher oder das ist nur meine Angst, die geht vorüber und ich bleibe in der Situation, bis sie nachlässt, ich schaffe das. Also da arbeiten wir auch sehr stark auf der gedanklichen Ebene. Der dritte Schritt, da gehe ich in die reale Konfrontation. Das heißt, ich nehme jetzt eine angsterfüllte Situation heraus, die für mich noch leichter einzustufen ist. Und die Angst wird auf jeden Fall in Erscheinung treten. Denn ich habe ja die Situation gemieden und deswegen reagiere ich auf eine natürliche Art und Weise erstmal mit Angst. Und ich brauche nicht gegen diese Angst anzukämpfen, sondern ich verweile in der Situation und man kann sich die Angst vorstellen wie eine Welle, die ist spürbar, sie hat auch einen Gipfel, aber danach ebbt sie wieder ab, diese Angst. Und das passiert ganz häufig nach 3 bis 5 Minuten, dass die Welle wieder niedriger wird. Und wenn wir eine Angstskala haben, also 0 ist keine Angst, 10 ist ganz starke Angst, sollte ich in der Situation bleiben, bis die Angst bei mir auf 2 bis 3 angekommen ist. Und vielleicht bin ich auch nicht alleine in der Situation, ne? Vielleicht ist jemand bei mir und hält die Situation mit mir gemeinsam aus. Und das Ganze, das ist dann der 4. Schritt, das wiederhole ich auch mehrmals, bis ich mir da immer sicherer werde und dann gehe ich auf die nächste Schwierigkeitsstufe.
Ich finde es ganz schön, Claudia, wenn du das so beschreibst. Wir haben ja alle sämtliche Ressourcen, die wir brauchen, um Ängsten zu begegnen. Und sich das auch nochmal klar zu machen und zu sagen, also da steckt alles in uns. Ja, das haben wir. Mhm. Wir müssen nur lernen, es wieder abzurufen. Mhm. Und durch so ein Programm oder durch diese Reizkonfrontation lerne ich, wie viel Stärke in mir steckt. Und ich lerne auch mit meinen Ängsten viel besser umzugehen. Und das können wir alle schaffen. Also da gibt es keine Ausnahme. Auch wenn man immer das Gefühl hat mit der Angst, ich bin alleine und bei mir ist die Angst am größten.
Ja. Und danach ist ja auch so ein Gefühl von Stolz, dass man da über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Und das ist ja auch, wenn wir über das Belohnungssystem gehen, wieder eine schöne Belohnung, ne? Dass wir uns selber auf die Schulter klopfen können. Und ich habe gerade eine Klientin vor Augen, die hatte mal eine unangenehme Erfahrung in einem Gewässer gemacht und seitdem hat sie diese Gewässer, wo sie keinen Untergrund mehr sehen konnte, gemieden. Und dadurch hat sie sich ja selber auch so einen Teil der Sommerfreude genommen, ne? Wenn alle im Wasser waren und sie saß dann am Ufer. Und dann hat sie das für sich auch so praktiziert, dass sie dann erstmal sich das so stufenweise vorgenommen hat. Dann ist sie erstmal parallel zum Ufer geschwommen oder es war jemand bei ihr und sie konnte den Untergrund nicht sehen. Sie hat auch mit Gedanken gearbeitet, Mensch, ich kann schwimmen, das ist nur Wasser. Und dann ist sie immer weiter geschwommen oder auch immer weiter vom Ufer weg, bis sie dann gemerkt hat, ja, ich kann hier schwimmen und ich kann an den Sommerfreuden in der Bandbreite teilnehmen, ne?
Ja. Das reine Badevergnügen.
Ja, genau, genau. Ja, man muss schon mehrere Durchgänge auch machen,
ja,
oder auch länger in der Situation verweilen, bis man merkt, es fühlt sich dann wieder okay an. Also ja, selbst wenn die Angst nicht bei null angekommen ist, aber dass man sagen kann, ja, ich bin jetzt nicht total angespannt.
In der Verhaltenstherapie spricht man ja auch von Autobahnen im Kopf. Ja. Mhm. Also man fängt an, sich einen neuen Pfad zu trampeln.
Ja.
Und dann geht man den ganz häufig und wiederholt immer wieder, ja, diese Stufen. Und dann wird da irgendwann eine Autobahn draus. Mhm. Und da kann man dann richtig schnell fahren. Da wird es dann auch zum Automatismus.
Ja. Ja.
Und irgendwann ist es so, dass die Situation an sich dann auch keine Angst mehr auslöst. Dass ich dann gelernt habe, es ist verknüpft mit einem Erlebnis und mit einer Erfahrung. Und die Situation an sich ist ja nicht gefährlich, sondern der Gedanke an damals, als ich mich schlecht gefühlt habe.
Also die Wiederholungen sind sehr hilfreich und auch notwendig.
Ja.
Ne? Und auch wenn wir vorhin diese gestufte Reizkonfrontation vorgestellt haben, man kann dann auch immer wieder die leichteren Situationen wiederholen, weil das bestätigt und bestärkt mich ja auch nochmal. Ne? Also wiederholen, wiederholen, wiederholen.
Ja. Und wir können noch mehr tun, nämlich Entspannungsverfahren anwenden. Also Angst und Entspannung schließt sich gegenseitig aus. Und es ist auch ein Teil von der Angst, das wird ja auch so körperlich. Also wir fangen an zu schwitzen, wir haben nasse Hände, wir fühlen uns nicht wohl.
Herzklopfen.
Herzklopfen, vielleicht auch so ein Klumpen im Magen. Alles ist angespannt, ja, bei Angst. Und deswegen auch nochmal zurück zu dieser Situation mit der Depression. Das ist auch körperlich einfach ein Marathon. Also ich bin richtig fix und fertig körperlich, wenn ich richtig Angst habe. Und alle Entspannungsverfahren wirken der Körperanspannung entgegen. Ja, und das kann sein progressive Muskelentspannung. Da gibt es ganz einfache Anleitungen, die findet man überall im Internet oder CDs. Dann gibt es autogenes Training und dann kann man natürlich auch Atemübungen machen, dass man länger ausatmet als einatmet und immer zwischendurch die Luft anhält. Also ausatmen und man zählt dabei zum Beispiel auf 6 und dann hält man kurz die Luft an und dann atmet man ein und zählt auf 4 und dann hält man wieder die Luft an. Und so reguliere ich langsam durch die Atmung wieder meinen Kreislauf und entspanne meinen Körper.
Und das Schöne ist, Maja, so wie du das beschreibst, ich kann diese Entspannungsverfahren anwenden, also wenn ich sie auch mehrmals geübt habe, dass ich das so als Werkzeug auch nutzen kann. Ich kann das dann auch anwenden, bevor eine Situation kommt, wo ich weiß, oh, die vermeide ich sonst oder das löst in mir Angst aus, dass ich mich darauf vorbereite durch die Entspannungsübung oder in der Situation. Also wir hatten vorhin, glaube ich, mal das Beispiel mit Flugangst. Menschen, die das Fliegen dann nicht vermeiden können, weil sie es zum Beispiel beruflich brauchen, die werden angeleitet, das Entspannungsverfahren während des Flugs anzuwenden, ja, um sich selber wieder nach unten zu regulieren. Also ich kann das in der angstauslösenden Situation anwenden.
Als Impuls haben wir euch im Prinzip dies als Übung mitgebracht, was wir gerade beschrieben haben, nämlich sucht euch eine Situation, die ihr vermeidet und macht eine kleine Mutprobe daraus. Und ihr könnt gerne die Reizkonfrontation anwenden oder ihr überlegt euch einfach, was ist denn so ein erster kleiner Schritt? Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder vor vielen Menschen, dann könnte ich mal irgendein Thema nehmen und was vorbereiten und das meinen Freunden vortragen und mal in so einer kleinen, vertrauten Runde anfangen und mich dann vielleicht nächstes Mal an meinen Chef oder meine Chefin wenden und sagen, also jetzt bin ich bereit, jetzt könnte ich vor dem Team mal was präsentieren. Also, dass ihr euch so ein bisschen überlegt, was ist denn die Situation, die ihr am meisten vermeidet und der ihr euch gerne stellen wollt.
wenn wir nochmal Rückschau halten, was wir heute mit euch inhaltlich bearbeitet haben. Da ging es ganz stark um das Thema Vermeidung und die Vor- und die Nachteile von unserem Vermeidungsverhalten, wo ganz klar ist, dass die Nachteile überwiegen. Und dann natürlich, was können wir tun, um das Vermeiden zu vermeiden.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen bei allen gängigen Podcast-Anbietern.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch immer eine Portion Mut an eurer Seite.
Alles Gute!